gratishörspiele.de.
Du hörst
Nick Pratt, Amerikas Meisterdetektiv.
Von Walter Kabel.
Folge 2: Die gelbe Wachskerze.
Gelesen von Stefan Krombach.
Drittes Kapitel: Dr. Smilops Riesenflasche. Die Zuhörerinnen und Zuhörer werden längst geahnt haben, dass der rote Tom kein anderer als Nick Pratt war, der mit Detektivinspektor Parker genau vereinbart hatte, wie man den angeblichen Louis Pestra überlisten könnte. Es kam Pratt darauf an, festzustellen, mit wem dieser Pestra verkehrte, das heißt, wo er nach dem Ausbruch aus dem Polizeigefängnis Unterschlupf suchen würde. Aber Pestra war vorsichtig gewesen, hatte nichts verraten. Pratt wusste jetzt, dass er es mit einem überaus schlauen Burschen zu tun hatte, der nicht so leicht aufs Glatteis zu führen war. Weshalb Pestra hier in dieses Haus eindringen wollte, vermochte sich selbst Pratt nicht zu erklären. Jedenfalls durfte er den Menschen auf keinen Fall entwischen lassen. Deshalb schob er sich auch sehr bald in dieser pechschwarzen Finsternis geräuschlos hinter Pestra drein, von dem er nur gelegentlich ein leises Scharren und Kleiderrascheln hörte. Pratt merkte, dass Pestra sich vor einer Tür aufgerichtet hatte. Jetzt drückte Pestra die Tür auf, sie knarrte ein wenig. Dann kein Laut mehr. Nichts. Nichts. Pratt streckte die Hand aus. Ja, die Tür war offen. Er glitt in das Nebenzimmer hinein, lauschte. Nichts. Nichts. Sollte Pestra ihn wirklich getäuscht haben? Sollte er entweichen wollen, um den roten Tom loszuwerden? Pratt fasste in die Tasche. Er hatte ja seinen Leuchtstab bei sich, den er bisher nur nicht hatte benutzen wollen. Jetzt glaubte er, jede Rücksicht auf die Rolle, die er als Tom spielte, fallen lassen zu müssen. Er schaltete die kleine Glühbirne ein. Der dünne Lichtstrahl glitt über die Wände eines dreifenstrigen Zimmers hin, das als Laboratorium eingerichtet war. Holzschränke mit Glastüren, gefüllt mit Flaschen und Gläsern. Tische, bestellt mit Instrumenten. Eine Dynamomaschine, mächtige Glasbottiche und anderes füllten den Raum. Von Pestra? Keine Spur. Da drehte Pratt sich rasch zur Tür um. Oh, sie war jetzt geschlossen, war eingeklinkt. Pratt sprang zu, packte den Türdrücker. Verriegelt. Er war eingesperrt. Eine Verwünschung entschlüpfte ihm. Er hätte vorsichtiger sein sollen. Seine rechte Hand griff nach der Schlüsseltasche, nach dem Revolver. Dann schaltete er die 4 Deckenlampen des Laboratoriums ein. So, nun hatte er doch wenigstens genügend Licht, um sich genauer hier umschauen zu können. Die Tür war innen mit dickem Eisenblech belegt. Es hätte Pratt eine halbe Stunde gekostet, sie aufzubrechen. Aber dort drüben an der Wand war ja noch eine zweite Tür. Vielleicht war sie unverschlossen. Pratt schlich auf Fußspitzen zwischen den Tischen hindurch an einem mitten im Laboratorium stehenden Schrank vorüber. Als er ihn umschritten hatte, prallte er jedoch zurück. Seine schreckvoll geweiteten Augen ruhten auf einer wohl 2 Meter hohen Glasflasche, deren Hals einen Durchmesser von gut 60 Zentimeter hatte. Ein Glasstöpsel verschloss sie. Und in dieser mit einer wasserklaren Flüssigkeit gefüllten Flasche schwamm aufrecht, mit schlaff herabhängenden Armen und Beinen, eine männliche Leiche, splitternackt. Eine Leiche, deren bärtiges Gesicht Pratt zugekehrt war. Ein leichter Schauer lief Pratt über den Leib. Dann lächelte er. Nur eine Leiche. Ein Toter in Spiritus. Was machte ihm das aus? Er trat näher an die Riesenflasche heran. Da war ein Papierschildchen mitten auf die Flasche geklebt, welches gerade die Lendengegend der Leiche verdeckte. Auf dem Papier stand sauber mit Rundschrift geschrieben: Nathaniel Smithport, geboren 18.08.1880, hingerichtet auf dem elektrischen Stuhl wegen Mordes am 11. September 1921. Die Leiche den Verwandten für $1000 abgekauft zu wissenschaftlichen Versuchen am 12. September 1921. Dr. Jonathan Smilop. Pratt erinnerte sich, dass ein gewisser Smithport wirklich vor einem Jahre hingerichtet worden war. Er schritt rasch weiter, an einer zweiten, ebenso großen, aber leeren Flasche vorüber, der Tür zu. Auch diese Tür war mit Eisenblech benagelt, war verschlossen. Pratt sah, dass die Fenster von innen eiserne Läden hatten, die durch Eisenstangen mit komplizierten Schlössern festgehalten wurden. Nein, so ohne weiteres kam er nicht ins Freie. Er musste Gewalt anwenden. Als er sich nun umdrehte, den rechten Arm mit dem Revolver gesenkt haltend, fuhr er leicht zurück. Vor ihm stand Louis Pestra. Und Pratt starrte gerade in die Mündung einer mattierten Repetierpistole hinein, sah Pestra den Mund spöttisch verziehen. »Wenn Sie auch nur mit der Wimper zucken, drücke ich ab«, sagte Pestra eisig. »Sie haben mich betrogen. Sie sind ein Spion, den man mir in die Zelle schickte. Lassen Sie Ihren Revolver fallen, sofort!« Pratt zögerte. Da bemerkte er auch schon, dass Pestras am Abzug der Pistole liegender Zeigefinger sich zu krümmen begann. Rasch öffnete er die Hand. Mit dumpfem Aufschlag fiel der Revolver auf den Bastteppich. »So«, meinte Pestra und trat einen Schritt zurück. »Nun nehmen Sie jene Trittleiter dort und steigen Sie in die leere Flasche hinein. Vorwärts! Dr. Smillop und die Dienstboten schlafen nämlich im Seitenflügel. Diese Pistole fand ich in des Doktors Arbeitszimmer. Erst als ich durch das Schlüsselloch sah, dass sie einen Leuchtstab und eine Waffe bei sich hatten, wusste ich, wie raffiniert sie mich hintergehen wollten. Mein Argwohn gegen sie war tatsächlich geschwunden. Ich hatte nur beabsichtigt, sie hier einzusperren, damit ich sie los würde, weil sie mir als Kumpan unbequem waren. Jetzt aber sollen sie erkennen, dass ich mich rächen kann. Wenn sie nicht gehorchen, knalle ich sie nieder und entfliehe. Dann mag die Polizei mich suchen. Wer sind sie eigentlich? Ein Polizeibeamter? Nein, ich bin Nick Pratt.« Da zuckte Pestra doch zusammen. »Verdammt, gerade Pratt!« Er trat noch weiter zurück. »Dann müssen Sie erst recht in die Flasche hinein. Ohne Hilfe kommen Sie dort nicht hinaus. Mag der Doktor Sie morgen Vormittag finden und durch seinen Diener befreien lassen. Vorwärts, Mr. Pratt. Dort steht die Leiter. Machen Sie keine Dummheiten. Sie können mir glauben, ich schone Sie nicht. Hier geht es um meine Freiheit.« Pratt gehorchte. Während er die Trittleiter zu der Riesenflasche trug, zergrübelte er sich umsonst den Kopf, auf welche Weise er Pestra überlisten könnte. Ihm fiel jedoch nichts ein. So musste er denn notgedrungen von der Leiter in den Flaschenhals hineinklettern, musste sich in den gläsernen Behälter hinabgleiten lassen. Pestra steckte jetzt die Pistole in die Tasche, kletterte selbst auf die Leiter und lehnte sich auf den Rand des kurzen Flaschenhalses. »Noch ein paar Fragen, Mr. Pratt«, begann er. »Sie wollten also Inspektor Parker helfen, der Fälscherbande auf die Spur zu kommen, nicht wahr?« »Nun, Sie hätten sich lieber nicht mit dieser Sache befassen sollen. Wie kam denn Parker dazu, Sie um Ihre Unterstützung zu bitten?« Pratt war plötzlich ein besonderer Verdacht aufgestiegen. »Weil heute Vormittag in der 18. Straße der Zigarrenhändler Lakebourne von einem Manne ermordet worden ist, der Lakebourne wahrscheinlich eine falsche 50-Dollar-Note bei der Bezahlung andrehen wollte«, erwiderte er mit zurückgebogenem Kopf. Louis Pestra lächelte nur und meinte, »So, so, der Mörder soll also einer der Falschmünzer sein, die Sie nie finden werden, Mr. Pratt, nie. Schade, dass ich mit Ihnen nicht wetten kann, sonst würde ich jede Summe wetten, dass auch Sie diese 50-Dollar-Noten-Leute nicht aufstöbern können, zu denen auch ich gehöre, wie ich ruhig zugebe.« Pratt hatte den Kopf wieder gesenkt und schwieg. Sein Blick ruhte abermals wie soeben, als jener Verdacht in seinem schnell arbeitenden Hirn aufgezuckt war, auf dem nächsten Tische, wo zwischen ein paar Retortengestellen ein kleiner, billiger Emailleleuchter stand, in dem eine kaum noch fingerlange, gelbe Wachskerze steckte. Eine gelbe Wachskerze! Und auf der abgerissenen Ecke der falschen Banknote hatte sich ein plattgedrückter gelber Wachstropfen befunden. Louis Pestras Gesicht war nachdenklich geworden. Dann sagte er unvermittelt, ob es nicht doch besser wäre, wenn ich Sie ein wenig konservierte, Mr. Pratt? Sie sind als Spürhund mit einer verdammt feinen Witterung begabt, die unser einem leicht gefährlich werden kann. Ich glaube wirklich, es ist besser, ich fülle die Flasche aus jenem Bottich mit Alkohol, damit Sie genauso das Schwimmen lernen wie der Kollege Smithport dort in der anderen Riesenbuddel.« Pratt setzte der Herzschlag für einen Moment aus. Da lachte Pestra satanisch auf. »Auch Nick Pratt kennt die Todesangst. Aha, auch er verfärbt sich. Nun gerade.« Im Nu hatte er einen Glasbottich herbeigeschleppt. Pratt kam kaum zur Besinnung. Schon rieselte ihm der eiskalte Spiritus über den Kopf. Ganze Fluten folgten. Er bog den Kopf zurück, drückte die Augen fest zu. Eisige Kälte und Feuchtigkeit kroch ihm an den Beinen hoch. Dann ein Splittern, ein Krach. Dann erlosch das Licht im Laboratorium. Die nächste Folge von Nick Pratt erscheint am Dienstag. Dann hörst du Kapitel 4, die Wachskerze. Damit du keine Folge verpasst, abonnier den Podcast jetzt kostenlos. Bei Apple Podcasts, Spotify oder überall sonst, wo du deine Podcasts hörst. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn du ihn persönlich an deine FreundInnen weiterempfiehlst oder eine Bewertung mit ein paar Sternen abgibst. Dies ist ein Podcast von gratishörspiele.de. Schau mal auf meiner Seite vorbei. Dort findest du über 3000 weitere kostenlose Hörspiele, Hörbücher und Podcast-Empfehlungen.